Eine neue Woche Kicker Daily. Wir gehen rein. Mein Name ist Micha Bächle und bei mir ist heute Thomas Hiete. Thomas, es ist Montag, es ist nasskalt, es ist Mai und dein erster FC Köln steht kurz vor dem Abstieg. Was fehlt aktuell noch zu deinem Glück?
Ein gebrochenes Bein, würde ich sagen. Würde diesen Tag noch abrunden, aber ich weiß nicht, warum es bei dir nasskalt ist. Hier in Niedersachsen
ist immer nasskalt. Nein.
Ist es nicht immer? Hier in Niedersachsen scheint die Sonne, bei dir in Nürnberg offenbar nicht. Aber das ist eigentlich in dieser Situation das einzig Schöne, das Wetter hier.
Ja, es gibt Tage, durch die muss man einfach durch. Thomas, du musst heute auch noch mit mir Podcast aufnehmen. Aber wir sprechen jetzt ja über den ersten FC Köln. Und das tun wir mit unserem FC-Reporter Jim Decker. Hallo Jim.
Hallo, hallo. Beim ersten FC Köln läuft einem ja ein Schaudern über den Rücken. Passend zum Wetter, oder Thomas?
Es ist kein Schaudern, es ist bei mir immer die Erwartung. Deswegen ist die Überraschung hält sich in Grenzen bei der Lage.
Ja, passend zum Wetter war es ja irgendwie auch am Samstagabend. Da hatten wir fast schon ein bisschen was von diesem Filmklischee bei Beerdigungen, finde ich. Dieser Dauerregen, dann auch diese gespenstische Stille nach dem Spiel, die klitschnassen Spieler, die es wieder mal nicht geschafft hatten, dann ja das entscheidende Tor zu machen. Jim, wie ist denn jetzt die Stimmung zwei Tage später am Geisbergheim? Schwingt da noch ein bisschen Erleichterung mit, weil der Abstieg durch die Ergebnisse gestern dann doch noch nicht fix ist, oder überwiegt die Enttäuschung wegen der verpassten Chancen gegen Freiburg?
Ja, so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ich meine, das Thema, dass sie es wieder nicht geschafft haben, so ein Spiel, in dem man hätte gewinnen können. Freiburg war ja sehr, sehr schlagbar, würde ich mal sagen, am Samstagabend. Dass man es wieder nicht geschafft hat, wieder eine Riesenchance, das drückt sicherlich drauf. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass die Konkurrenz eben auch mitgespielt hätte beim Rettungsplan. Dass sich das Ganze jetzt noch ein bisschen verschiebt und es nächste Woche dann wirklich den Showdown gibt, möglicherweise. Das macht's ein bisschen erträglicher, aber letztendlich haben ganz, ganz viele Fans rund um den ersten FC Köln schon seit Wochen das Gefühl, dass das eigentlich eher so ein Abstieg auf Raten ist. Und ja, wo soll da eigentlich die Hoffnung noch herkommen? Die letzten Matchbälle hat man ja auch alle vergeben. Warum sollte es jetzt ausgerechnet gegen Union besser werden? Das ist so ein bisschen die Gefühlslage bei vielen. Natürlich nicht rund um die Mannschaft. Die werden ja dafür bezahlt, dran zu glauben. Aber viele andere, die sind ganz schön pessimistisch.
Aber Jim, lass uns trotzdem mal diesen Strohhalm versuchen zu greifen. Nur mal in der Theorie. Und du hast diese ganzen letzten Chancen gegen Darmstadt, Mainz und Freiburg angesprochen, die nicht genutzt werden. Nur mal in der Theorie. Der FC gewinnt gegen Union Berlin, holt Union auf 3 Punkte ran. Was gibt es im Team rundherum für dich an Strohhalm, dass du sagst, okay, das könnte vielleicht sogar funktionieren? Ich meine, das Spiel gegen Freiburg war, auch wenn es nicht zum Sieg reichte, jetzt ja auch nicht desolat.
Desolat war es nicht, aber es ist halt dieser toxische Cocktail, den sie seit Wochen haben, dass sie dann irgendwie auch wollen und durchaus kämpfen und defensiv ganz passabel dastehen, haben wir wieder kein Gegentor bekommen. Aber nach vorne ist es wirklich so harmlos und so verzweifelt, dass man sich die Frage stellen soll, ja, wie sollen die denn dann auch ein Tor schießen? Immer mal wieder sind sie ja dann doch auch für ein Gegentor gut. Das heißt, 2 Tore sollten es dann schon sein. Ja, da fehlt allen einfach komplett die Fantasie. Also sie haben jetzt ja im Angriff was Neues ausprobiert mit Faride Alidou, der sonst immer rechts spielte, dann in der Sturmspitze begonnen hat, da so ein bisschen die Bälle festmachen wollte und sollte. Aber letztendlich ist alles, was Timo Schulz, der Coach, ausprobiert, verpufft. Er hat dann hinterher raus wieder Steffen Tigges und Sages Adamian reingeworfen, hat auch nichts gebracht. Also die stemmen sich irgendwie, aber die Qualität ist einfach nicht da. Das muss man so sagen. Und deswegen ist das schon, ja, an welchen Strohhalm klammern die sich eigentlich? Also letztendlich klammern die sich an die Tabelle und an die rechnerische Chance. Selbst wenn sie jetzt ja die beiden letzten Spiele noch gewinnen sollten, hätten sie 30 Punkte, wären punktgleich mit Union, die dann beide Spiele verlieren müssten. Da ist dann halt die Frage, da muss man auch die Tordifferenz ins Auge nehmen. Also das ist alles sowas von dünn und wenig. Ja, schwierig, aber eben nicht unmöglich. Kann passieren, aber das wäre dann ein echtes Fußballwunder, würde ich sagen.
Ja, also die Verantwortung für die fehlende Qualität, die trägt ja letztendlich Christian Keller als Geschäftsführer. Der soll jetzt dennoch im Fall des Abstiegs im Amt bleiben. Ist das für dich nachvollziehbar?
Ja und nein. Also aus der Warte des Präsidenten Werner Wolf, der sich dazu ja ohne Not, muss man sagen, vergangene Woche geäußert hat, ist das schon verständlich. Die Führungsregel beim ersten FC Köln versucht es mal ein bisschen anders zu machen als in den vergangenen Jahren. Das sagen sie auch genau so. Diese vielen personellen Rotationen, diese ständigen Veränderungen, Das wollen sie ganz, ganz anders machen. Kontinuität, mal was aufbauen, die Schulden abtragen, die sich aus der Corona-Zeit ergeben haben. Das ist alles sehr, sehr ehrenwert und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Das Problem ist nur, dass natürlich so ein Abstieg in die zweite Bundesliga zwei Risiken offenbart. Erstens brechen da die Einnahmen dann ein. Das heißt, du kannst dich in der Bundesliga totsparen. Wenn du dann absteigst, hast du davon immer noch was, aber reichlich weniger, als wenn du in der Bundesliga geblieben wärst. Das andere ist natürlich, dass du diese sportliche Katastrophe Abstieg, wo möglicherweise ja gar nicht so schnell reparieren kannst. Also Wolf hat von direkten Wiederaufstieg innerhalb der ersten beiden Jahre nach dem Abstieg gesprochen. Aber wer will eigentlich sagen, dass das funktioniert? Deswegen ist das auch ziemlich umstritten, dass Wolf sich so klar zu Keller positioniert hat und nicht erstmal den Saisonausgang etwa auch abgewartet hat.
Ist das, du sprichst dieses Interview von Werner Wolf an, ist das der Hauptkritikpunkt? Ich meine, es gab auch die Kritik daran, dass er sich mit dem Zweitligaszenario noch vor dem feststehenden Abstieg beschäftigt. Ist das nicht auch einfach realistisch, wenn er dies tut? Oder warum wird das so extrem kritisiert in Köln?
Nein, realistisch ist das natürlich schon, aber letztendlich haben alle Beteiligten zu diesem Thema jetzt sehr, sehr lange nichts gesagt und immer gesagt, naja, wir haben ja noch die Chance und solange das nicht rechnerisch fix ist, sagen wir nichts. Und jetzt ausgerechnet vor diesem Spiel der Spiele, was sie da am Samstagabend hatten, hat Werner Wolf dann so eine Art Interviewdrang entwickelt. Man darf ja nicht vergessen, der hat ja nicht nur ein Interview sich selbst auf der Club-Homepage gegeben, der hat ja auch noch bei den Kollegen von der Kölnischen Rundschau zwei Tage später gesprochen. Das heißt, das war dann schon eine Kommunikationsoffensive. Und da ist schon die Frage, warum macht man das zu diesem Zeitpunkt, wo eine Mannschaft natürlich noch um Klassenerhalt kämpft, schon so offensiv über die zweite Liga zu reden. Christian Keller hat natürlich recht, dass man sich mit Szenarien beschäftigt und dass man da an alles denken muss, was passieren könnte. Aber letztendlich hätte man das dann auch schon 3 Wochen vorher oder eben 2 Wochen später machen können.
Aber glaubst du, das lähmt die Beine eines Faride Alidou, wenn der Werner Wolf ein Interview gibt in Köln?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass es die Stimmung im Stadion und rund um diesen ganzen Verein beeinflussen kann. Und wer im Stadion war oder sich das aufmerksam zu Hause angeguckt hat, also das war eine komische Mischung aus einem der lautesten Auftritte des Müngersdorfer Stadions, die ich erlebt habe in den letzten Wochen. Gleichzeitig aber auch war da zwischendurch mal so eine Viertelstunde Schweigeminute angesetzt. Also dieses Interview hat schon die Stimmung, würde ich sagen, sehr beeinflusst. Und ich glaube auch schon, dass es viele Leute in Köln gibt, die ein bisschen ernüchtert davon sind, zu sehen, okay, hier ist eine sportliche Führung, die jetzt einen Abstieg zu verantworten hat. Und Konsequenzen wird es erstmal nicht geben.
Jetzt heißt auch eine Forderung Vorstand raus, vieler, was natürlich immer schnell gerufen, schnell gesagt ist. Für dich auch in diesem Fall zu Recht?
Naja, zu Recht. Ich will mir das gar nicht anmaßen. Ich bin ja kein Mitglied des ersten FC Köln. Aber natürlich stellen sich einfach Fragen, wer trägt eigentlich die Verantwortung für das, was jetzt da passiert. Letztendlich geben ja alle auch mehr oder weniger offen zu, dass da eine kapitale Fehlkalkulation auf ganz, ganz vielen Ebenen stattgefunden hat. Und in der Regel fallen dann im Profifußball Entscheidungen über Personen und die heißen im Regelfall, jetzt kommt ein anderer bei solchen großen Katastrophen, wie es halt nun mal ein Abstieg für den ersten FC Köln ist. Also die sind 2018 zum letzten Mal abgestiegen, sind glaube ich in diesem Jahrtausend noch nie so lange am Stück in der Bundesliga gewesen und das endet jetzt erstmal. Es ist völlig natürlich, dass es da Leute gibt, die sagen, das liegt an dieser Führung, die in diesem Zeitraum gearbeitet hat. Im Übrigen wirkt sich das ganze Thema auf die Mannschaft noch auf eine ganz andere Art und Weise auf, denn die Spieler fragen sich natürlich auch alle, wo sie spielen im nächsten Jahr. Und jetzt ist es ja so, dass Christian Keller gesagt hat, keiner darf gehen, alle müssen bleiben, zumindest die, die keine Ausstiegsklausel haben. Hinter den Kulissen im Geisbockheim ist es aber so, dass da gar keine Gespräche stattfinden zu diesem Thema oder nur in sehr, sehr begrenztem Rahmen.
Aber damit wäre doch auch alles gesagt.
Genau, damit ist alles gesagt, richtig.
Wenn es jetzt schon nicht heißt Vorstand raus, dann heißt es ja wohl wahrscheinlich Trainer raus, im Falle eines Abstiegs zumindest. Oder siehst du da noch eine Konstellation, in der Timo Schulz auch in der zweiten Liga Köln-Trainer bleiben könnte?
Wenn er die letzten beiden Spiele deutlich gewinnt, dann wird er sicherlich nochmal versuchen, für sich zu werben. Ich glaube aber nicht, dass ein Trainer, der mit dem ersten FC Köln absteigt und jetzt in diesem Kalenderjahr 2 Bundesligaspiele gewonnen hat, dass der weiterhin Trainer beim ersten FC Köln bleiben kann.
Dann wiederum wäre ja dieser neue Trainer, der dann in der zweiten Liga kommt, ja auch ja die entscheidende Personalie so ein bisschen, oder? Weil die Transfersperre im Sommer, wir wissen alle, sie können keine neuen Spieler holen, sie können aber einen neuen Trainer holen. Wäre das dann auch so die entscheidende Personalie auch für Christian Keller?
Ja, mit Sicherheit. Also Keller dürfte sich ja ein bisschen fühlen wie in der Zeitschleife. Der hat ja so eine ähnliche Aufgabe jetzt im Winter schon gehabt, als nach der Trennung von Trainer Steffen Baumgart ein neuer Coach her musste. Und auch da war es schon so, dass dann klar war, okay, Transfersperre, wir können den Kader nicht verändern. Und wir stehen in einer sportlich sehr schlechten Position da. Und dann erstmal einen Trainer zu holen, das ist sicherlich nicht super sexy, Trainer in Köln zu sein. Da wird es natürlich für Keller schon drauf ankommen, jetzt jemanden zu holen, der dann auch das den ganzen Club in so einer Situation irgendwie ein bisschen am Leben erhalten kann. Aber ehrlich gesagt, also wer sich das antut, bin ich mal gespannt. Das ist eine ganz schön harte Geschichte.
Jim, zum Abschluss ein fachkundiger Blick von dir bitte in die Glaskugel. Wenn Köln am Samstag gegen Union Berlin gewinnt, dann?
Fürchte ich, steigen sie trotzdem ab, weil sie ganz am Ende ja noch gegen Heidenheim spielen müssen. Heidenheim will sich wenig vorwerfen lassen, im Abstiegskampf Punkte herzuschenken. Und dann müssen ja nicht parallel dazu auch noch Mainz und Union exakt so verlieren, dass die Kölner vorbeiziehen können. Ich fürchte einfach, dass die Konstellation jetzt schon so kompliziert ist. Es ist nicht ausgeschlossen, aber wirklich wahnsinnig weit weg.
Jim, wir haben über Vorstand raus und Trainer raus gesprochen. Wir sind froh, dass es definitiv nicht heißen wird. Decker raus, du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über den 1. FC Köln. Jim, danke dir für den Moment.
Danke, ihr beiden.
Und wir schauen jetzt auf die News des Tages.
Und da gibt es den Paukenschlag bei Union Berlin. Nenad Bjelica ist nicht mehr Trainer der Köpenicker. Das gab der Club am heutigen Nachmittag bekannt. Einen Tag nach dem 3:4 im Kellerduell mit dem VfL Bochum zog Union die Reißleine, obwohl es am Sonntag noch die Rückendeckung für Bjelica von Präsident Dirk Zingler gegeben hatte. Wie es zu diesem Sinneswandel kam und wer nun übernimmt, berichtet uns unser Union-Reporter Jannis Klimburg.
Ja, Nenad Bjelica stand quasi schon zweimal vor dem Aus bei Union, muss man sagen. Einmal nach seinen Handgreiflichkeiten gegen Leroy Sané. Und auch nach dem Spiel gegen Gladbach hatten die Verantwortlichen überlegt, ihn zu entlassen. Und nun ist es eben passiert. Was sind die Gründe dafür oder was ist der Sinneswandel? Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit gegen Bochum gesehen hat, sind das Gründe genug, den Trainer zu beurlauben. Union hat total verunsichert gewirkt, als hätten sie eine Blockade im Kopf, waren viel zu weit weg von den Gegenspielern. Und ich glaube, dass es dann nur der richtige Schritt ist, nach so einer Halbzeit, auch wenn eine Leistungssteigerung folgte, den Trainer dann letzten Endes zu entlassen. Und jetzt mit Marco Grote auf einen Trainer zu setzen, der die Mannschaft schon kennt. Nachdem Urs Fischer weg war, hatte Marco Grote auch als Interimstrainer fungiert. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Schritt.
Werder Bremen hat die Verpflichtung von Peter Niemeyer offiziell gemacht. Der ehemalige Profi wird zur neuen Saison Leiter Profifußball bei Werder und damit Nachfolger von Clemens Fritz, der zum Geschäftsführer Sport aufsteigt. Geschäftsführer Sport, das war Niemeyer zuletzt auch, allerdings beim Drittligisten Preußen Münster, wo er noch bis 2025 unter Vertrag stand. Dieser Vertrag wurde jetzt aufgelöst und Niemeyer kehrt damit zurück zu Werder, wo er ja 2009 als Spieler den DFB-Pokal gewann. Michael, schauen wir zum Abschluss nochmal kurz nach München. Die Saison ist fast vorbei. Am Mittwoch steht das Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid auf dem Programm. Und mittendrin suchen Max Eberl und Co. nach dem Absagenhagel der vergangenen Woche noch immer einen Trainer für die neue Saison. Ein Name, der umhergeistert, könnte größer nicht sein. Pep Guardiola. Ist das tatsächlich denkbar? Das sagt uns unser Bayern-Reporter Frank Linkisch.
Ja, mitten im oder vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison der Chance, das Champions-League-Finale zu erreichen am Mittwoch in Madrid, überlagert nach wie vor die Trainerdiskussion vieles rund um den FC Bayern. Es wird im Verein getuschelt, dass die Verantwortlichen, die Bosse, von einer Rückkehr von Pep Guardiola träumen. Sollte dieser nach dieser Saison vielleicht schon bei Manchester City seinen Stuhl räumen? Man weiß nicht, was bei City alles passiert. Denkt er, dass er alles erreicht hat? Es gibt da gewisse Gerüchte aus England. Es könnte ja auch noch ein Zwangsabstieg für City im Raum stehen aufgrund finanzieller Verfehlungen. Das soll der große Traum sein. Auch über den Namen Erik ten Hag wird mittlerweile spekuliert, der den FC Bayern kennt aus seiner Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft, der auch gut Deutsch spricht. Eines ist klar, dieses Thema wird weiter wabern, bis eine Entscheidung gefallen ist. Und vielleicht nur dann erst einmal in den Hintergrund gedrängt, sollte dem FC Bayern am Mittwoch wirklich sportlich Großes gelingen und er das Finale in Wembley erreichen.
Ja, Thomas, Guardiola zurück zum FC Bayern. Wenn man jetzt sehr überspitzt und böse sein möchte, was ich natürlich nicht bin, dann könnte man noch sagen, wenn er so masochistisch veranlagt ist, dann könnte er auch gleich zum 1. FC Köln. Das ist deine Wunschlösung?
Ja, er würde zumindest eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugen, glaube ich. Aber also ich sag's ehrlich, ich fände es ziemlich geil, wenn der zurückkommen würde in die Bundesliga. Noch ist das ein Getuschel, wie es ja auch Frank Linkisch sagt, aber das hätte schon Charme für die Bundesliga auch.
Wir werden dranbleiben, auch an dieser Personalie natürlich. Für heute sind wir raus. Morgen sind dann Caro und Carsten für euch da. Bis dann. Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 15:30 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.